ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Diese Gewaltbereitschaft, die sich da zeigt, die ist nicht vom Himmel gefallen.
Der Rechtsstaat muss hier klare Kante zeigen.
Das erinnert an finsterste Kapitel der deutschen Geschichte.
Wir müssen heute feststellen, es wird gejagt.
Hören Sie auf.
Und was gar nicht geht, das ist Gewalt.
Im Mai 2024 wird der SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten von 4 Männern krankenhausreif geschlagen. Nur wenige Tage später wird ein Team von grünen Politikern bespuckt und angegriffen. Ein Kamerateam ist dabei und filmt alles. Die Angreifer hält das nicht ab. Kurz darauf greift ein Mann die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey bei einem öffentlichen Termin in einer Bibliothek an. Das alles passiert im Mai 2024 innerhalb weniger Tage. Und das sind nur die Fälle, über die in den landesweiten Nachrichten oder den überregionalen Medien berichtet wird. Angriffe auf Politikerinnen und Politiker finden aber sehr viel häufiger statt. Und das nicht erst im Jahr 2024 und nicht nur in aufgeheizten Wahlkampfphasen. Vor allem gegen diejenigen, die in kleineren Gemeinden oder Kommunen arbeiten, die keinen Personenschutz haben, wie diejenigen, die an der Regierung beteiligt sind. 2023 hat das Bundeskriminalamt insgesamt 2.790 Angriffe auf Politikerinnen und Politiker gezählt. Davon 1.219 Attacken auf Repräsentanten der Partei Die Grünen, 478 auf AfD-Mitglieder. Auch Politikerinnen und Politiker der anderen Parteien sind solchen Angriffen ausgesetzt. Und es werden kontinuierlich mehr. Seit 2019 hat sich ihre Anzahl verdoppelt. So weit, so ernüchternd. Was bedeutet das für uns und unsere Gesellschaft? Verroht unser Zusammenleben, weil Konflikte und Meinungsverschiedenheiten nicht mehr ausdiskutiert werden, sondern stattdessen geschubst, gespuckt, gemobbt, gehetzt und geprügelt wird? Ist da etwas ins Rutschen geraten, was uns als gesellschaftliche Umgangsform über viele Jahre selbstverständlich erschien?
Wir haben sicherlich insgesamt in der Geschichte der Bundesrepublik eine Kultur ausgeprägt, die gerade politische Konflikte ohne Gewalt versucht zu lösen. Die hat sich allerdings erst ausprägen müssen und da ist ein Konsens gewissermaßen aktuell womöglich langsam im Aufbrechen.
Sagt die Historikerin Claudia Gatzka von der Universität Freiburg. Sie forscht zur Geschichte der Bundesrepublik. Zunächst, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war Gewalt im politischen Umfeld nicht ungewöhnlich. Es kam zu tätlichen Angriffen und zu politischen Morden. Manche Forschende sprechen deshalb von einer anarchischen Übergangszeit. Ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre konnte die Gewaltbereitschaft nach und nach eingehegt werden. An ihre Stelle trat eine politische, wirtschaftliche und demokratische Ordnung, die sich als Norm durchgesetzt hat. Mit dem Ergebnis, dass Gewalt in der Folgezeit immer stärker aus dem Alltag verdrängt wurde. Und auch als Mittel der politischen Auseinandersetzung gegen Politikerinnen und Politiker war Gewalt bei der gesellschaftlichen Mehrheit verpönt.
Der Gesamtkonsens, dass wir keine Gewalt in der Politik wollen, der ist natürlich noch da. Und der hat sich auch erst im Laufe der Bundesrepublik so herausgestellt. Das war in den 50ern tatsächlich noch gar nicht so sagbar. Das wurde in den 50er Jahren wurde nicht in Parteien oder von der Öffentlichkeit politische Gewalt als solche thematisiert und auch versucht zu delegitimieren. Da wurde noch nicht der Zusammenhang hergestellt zwischen Demokratie und friedlichem Konfliktaustrag. Das hat sich erst im Laufe der 60er, 70er Jahre herausgebildet.
Auch wenn das nicht heißt, dass es im öffentlichen Leben keine gewalttätigen Auseinandersetzungen gab. Beispielsweise die Morde, die die Terroristen der RAF an Repräsentanten des Staates verübten. Oder die Attentate auf die Politiker Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble. Die Neonazis, die in den 1980er Jahren in deutschen Großstädten linke Punks durch die Straßen hetzten. Oder die rechten Gruppierungen, die in den 1990er Jahren auf den Straßen Ostdeutschlands Jagd auf Menschen machten. Ob auf vietnamesische Vertragsarbeiter oder sogenannte Linksalternative. Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen oder Magdeburg sind dafür Beispiele. Hinzu kamen in Westdeutschland Mordanschläge auf türkeistämmige Menschen in Mölln oder Solingen. Gewalt im öffentlichen Raum gab es in Deutschland also immer. Aber sie ging meistens von klar benennbaren gesellschaftlichen Gruppen aus, wie etwa den RAF-Terroristen oder den Neonazis. Die breite Öffentlichkeit dagegen war sich einig, dass Gewalt abzulehnen sei. Das hat sich auch bis heute nicht grundlegend geändert, so Claudia Gatzka. Auch wenn sich sogenannte Reichsbürgernetzwerke wegen mutmaßlicher Umsturzpläne vor Gericht verantworten müssen oder rechtsextremistische Organisationen bei paramilitärischen Schießtrainings verhaftet werden oder wenn immer mehr Kommunalpolitiker wegen Drohungen gegen ihre Familie aufgeben. Es handelt sich um eine gesellschaftliche Minderheit, die Gewalt in der politischen Auseinandersetzung akzeptiert, so die Historikerin. Trotzdem ist die Entwicklung extrem beunruhigend, wie der Bericht des Bundeskriminalamtes von 2023 zeigt. Denn Gewalt schädigt und verändert nicht nur diejenigen, die Opfer von Attacken und Angriffen werden, sondern letztendlich die ganze Gesellschaft, betont die Historikerin Gatzka. Gewalt, sagt sie, schafft Unsicherheit, schürt Misstrauen, sät Zweifel am Staat und seinen Institutionen, weil Bürger nicht geschützt werden. Deshalb ist es existenziell wichtig zu verstehen, warum und von wem Gewalt in der Politik für angemessen gehalten wird.
Dass es zu diesen Gewaltausbrüchen kommt auf offener Straße, ist, denke ich, letztlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir eine wachsende Wut haben auf Repräsentanten der Parteiendemokratie, die in der Form neu ist.
Schon in der alten Bundesrepublik haben Forschende in manchen gesellschaftlichen Gruppen Vorbehalte gegen die Parteiendemokratie beobachtet. Nur in der Zeit zwischen 1960 und 1975 identifizierten sich große Teile der Gesellschaft damit. Damals traten viele Menschen in die Parteien ein und engagierten sich politisch. Diese Euphorie schwächte sich dann ab den 1980er Jahren ab. Hinzu kommt die Wiedervereinigung und die Entwicklung in der sogenannten Nachwendezeit in Ostdeutschland. Auf die kurze Euphorie in den frühen 1990er Jahren folgen schon bald persönliche und politische Enttäuschungen auf unterschiedlichsten Ebenen. Auch ohne sie hier alle im Einzelnen diskutieren zu können, ist klar, dass diese Erfahrungen bei manchen eine Abkehr von der Parteiendemokratie bewirkt haben. Und diese Abkehr äußert sich heute emotional, affektiv und in Wut.
Heute haben wir eine wachsende Wut, die damit zusammenhängt, dass Erwartungen lange sehr hoch waren, weil die Bundesrepublik ja eine ganz gute Erfolgsbilanz hatte und hat und die seit einigen Jahren ganz offensichtlich wegbröckelt.
Gewaltbereitschaft kann also, zumindest in bestimmten Gruppen, mit wachsender Demokratieverdrossenheit zu tun haben. Und diese Demokratieverdrossenen, Wütenden, sind ein bundesweites Phänomen. Selbst wenn sich die Motive zwischen Ost und West unterscheiden, diese Gruppen eint, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen von der Mehrheit der Politikerinnen und Politiker in Deutschland. Denn, auch darauf weist die Historikerin Gatzka nachdrücklich hin, die Gesellschaft sei im Ganzen betrachtet nicht unbedingt demokratischer und liberaler geworden. Gesellschaftliche Entwicklungen verlaufen nicht linear. Und nicht immer werden liberale Veränderungen, beispielsweise in der Gesetzgebung, von der Mehrheit der Gesellschaft mitgetragen. Besonders in unsicheren, krisenhaften Zeiten, das belegt ein Blick in die Geschichte, so Claudia Gatzka, verlieren Menschen das Vertrauen in die jeweilige Regierung oder gleich in ihren Staat. So wie wir es zurzeit auch beobachten können. In einigen gesellschaftlichen Gruppen scheint sogar das Vertrauen in die demokratische Staatsform grundlegend erschüttert zu sein. Das zeigen auch Untersuchungen der Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Demokratie gilt den meisten Menschen, abstrakt gefragt, als beste Staatsform.
Und dann sind die Werte plötzlich ganz anders. Dann sehen wir, dass sie stark abnehmen. Und zwar, ich glaube, ungefähr seit 2015, 16 sehen wir diesen Knick nach unten. In den ostdeutschen Ländern noch viel stärker als in den westdeutschen Bundesländern. Und bei denjenigen, die sich selbst für sozial abgehängt halten, noch mal viel stärker als bei den Gutverdienenden.
Und auch zwischen den Generationen sind Unterschiede sichtbar. Je älter und besser verdienend, desto größer ist die Zustimmung zur gegenwärtigen demokratischen Praxis. Je sozial schwächer und je jünger die Menschen sind, desto stärker nimmt diese Akzeptanz ab.
Also generell haben wir eher das Problem, jeder findet immer noch die Demokratie als Idee prima. Aber das Gefühl ist, dass die Demokratie, die um mich rum ist, irgendwie defizitär ist. Da habe ich nichts zu sagen, die kümmert sich nicht um mich.
Das diffuse Gefühl von »da habe ich nichts zu sagen« wird nicht nur im Internet in den unterschiedlichsten Foren genährt, sondern auch von einigen Politikerinnen und Politikern. Und zwar indem diese existenzielle Untergangsszenarien skizzieren. Die sind, so erklärt der Soziologe Wilhelm Heidmeier, letztendlich eine Kampfansage an das demokratische System, weil sie Zweifel daran säen, dass die Demokratie die gegenwärtigen Krisen meistern kann.
Wir haben es gerade auch aus dem rechten Spektrum und dem Rechtsextrem mit einer Emotionalisierung aller Probleme zu tun. Und diese Emotionalisierung führt dann an vielen Stellen ja weg von rationalen Auseinandersetzungen mit Argumenten, sondern die Emotionalisierung liefert ja gleichzeitig auch Entsicherungen mit sozusagen. Und das sind dann Legitimationen auch für Gewalt.
Diese Entsicherungen, von denen Wilhelm Heidmeier spricht, steigern die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden und führen nicht selten tatsächlich zu Gewalttaten. Sie speisen sich aus Gefühlen, die vor allem mit Angst zu tun haben. Kontrollverlust, sozialer Abstieg, Arbeitslosigkeit. Dazu kommen sprachliche Grenzverschiebungen durch bestimmte Politikerinnen oder Politiker, die das Klima aufheizen. Und diese Sprache bereitet den Boden für Taten, für gewalttätiges Verhalten, so der Soziologe.
Und wenn dann immer mit einer Untergangsrhetorik gearbeitet wird, also Untergang des deutschen Volkes, Untergang der deutschen Kultur etc., dann kann man daraus, und wer will schon untergehen, daraus dann ein Notwehrrecht konstruieren, und Notwehr legitimiert immer Gewalt.
Denn Notwehr suggeriert eine existenzielle Bedrohung, die eingedämmt werden muss. Und damit werden diejenigen, die in der politischen Auseinandersetzung eine andere Meinung oder einen anderen Lösungsansatz vertreten, zu Gegnern, die es mit allen Mitteln zu bekämpfen gilt, sagt Claudia Gatzka.
Also die Legitimität des Gegners wird ja fundamental in Frage gestellt, wenn ich Gewalt ausübe ihm gegenüber. Ich möchte ihn im Grunde weghaben, ich möchte ihn eliminieren, ich erkenne ihn nicht an, auch als Mensch.
Diese Delegitimierung, also Nicht-Anerkennung, ist ein entscheidender Aspekt, um die Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker zu erklären. Da sind sich die Forschenden einig. Die Ursachen dafür sind, soziologisch betrachtet, sehr komplex. Sie lassen sich nicht allein mit demokratiefeindlicher, extremistischer Untergangsrhetorik und den damit verbundenen Verlustängsten erklären. Wilhelm Heidmeier von der Universität Bielefeld versteht diese Entwicklung, die er Durchrohung nennt, auch als Ergebnis struktureller Ungleichheiten, die unsere Gesellschaft prägen.
Die kapitalistische Gesellschaft spricht nur Anerkennung aus für Gewinner. Das heißt, diejenigen, die sich durchsetzen. Und ob das mit Geld ist oder mit Status. Und das sind solche Entwicklungen, die in diese Durchrohung mit hineinführen.
Die Strukturveränderungen sind demnach ein weiterer entscheidender Faktor, um zu erklären, warum sich bestimmte Gruppierungen nicht von diesem Staat repräsentiert fühlen. Je stärker die Prinzipien der kapitalistischen Logik auch die sozialen Beziehungen formen, ihre Lebenswelten also nach Effizienz und Nützlichkeit bewerten, desto mehr Menschen bleiben als Verlierer zurück, meint der Soziologieprofessor. Zumindest fühlten sie sich als solche, selbst wenn sie gut versorgt zur Mittelschicht gehörten. Aber das ökonomistische Denken, so Wilhelm Heidmeier, beeinflusst die Gefühlslage vieler Menschen, die sich deshalb, verstärkt durch die Untergangsrhetorik extremistischer Gruppen, das Recht herausnehmen, auf die politischen Vertreterinnen und Vertreter des Staates emotional zu reagieren. Hochaffektiv, mit Nulltoleranz, Wut und Gewalt.
Kriminologen und Soziologen sprechen davon, dass je dominanter die Ökonomie wird, umso poröser werden die Bindungen an Werte und Normen. Und das hat dann durchaus Folgen und das setzt auch Aggressivität und verrohtes Verhalten frei. Also es geht immer wieder um das Verhältnis von gesellschaftlichen Strukturen und Verhaltensweisen.
Dieses Verhältnis zwischen gesellschaftlichen Strukturen und individuellen oder gruppenspezifischen Verhaltensweisen wird seit rund 20 Jahren zusätzlich durch die digitale Kommunikation gestaltet. Die quasi unbegrenzten Möglichkeiten, im Netz die Wut herauszulassen, den Frust in miesesten Hassreden abzulassen, verstärkt bei manchem das Gefühl, im Recht zu sein und endlich den Gegnern mal so richtig die Meinung zu sagen. Insofern spielen die digitalen Medien eine entscheidende Rolle bei der Radikalisierung und der Delegitimierung der vermeintlichen politischen Gegner. Denn durch die Algorithmen, mit denen dort sichergestellt wird, dass Menschen mit den Inhalten bedient werden, die ihren Interessen entsprechen, verstärken sich die Gefühle derjenigen, die in diesen Gruppen unterwegs sind. Ein Effekt, der mittlerweile auch an Schulen zu beobachten ist.
Und auch die Sprache, das lässt sich ja auch sehr gut nachzeichnen. Da sehen wir auch, dass der sprachliche Austausch ja sich hier verändert hat. Und hier doch wir die Verrohung eben in der Sprache sehr stark eben auch sehen im Umgangston miteinander, auch insbesondere unter jungen Menschen.
Sagt die Bildungsforscherin Nina Kolleck von der Universität Potsdam. An Schulen und Universitäten habe sich eine Sprache etabliert, die durchaus gewaltverherrlichend sei, antisemitisch und rassistisch. Das ist gefährlich, so die Bildungsforscherin, denn Sprache ist immer beides. Einerseits formt sie das Denken und Handeln der Menschen, die sie nutzen, und andererseits drückt sie deren Denken aus.
Und die jungen Menschen, wenn man mit denen darüber ins Gespräch kommt, die würden es auch so sagen, die sehen es auch so. Viele fühlen sich auch bedroht dadurch, viele machen dann aber irgendwie auch mit. Das sind natürlich unterschiedliche Effekte, die dann eben auch zusammenspielen. Denn einerseits lassen sie sich auch anstecken durch den Umgangston dann eben auch in den Schulen selbst. Aber viele sagen auch, dass sie denken, dass es die sozialen Medien sind, die hier eben die jungen Menschen auch dahingehend pushen.
Aber die sozialen Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie sind vielmehr ein fester Bestandteil davon. Beschimpfungen, Demütigungen und massive Ausgrenzungen können so eine enorme Wucht entfalten. Denn dank der digitalen Medien verbreiten sie sich effektiver als je zuvor, wie verschiedene Studien gezeigt haben. Die Folge? Lügen stehen neben Fakten, haltlose Anschuldigungen neben berechtigten Klagen. Menschen werden mit Shitstorms überzogen, manche sogar in den Suizid getrieben. Und bei denen, die in diesen Foren und Chatgruppen unterwegs sind, entsteht dann der nicht zutreffende Eindruck, sie seien die Mehrheit. Sie würden die Gesellschaft oder zumindest einen überwiegenden Teil davon repräsentieren. Für den Zusammenhalt in diesen Gruppen erweisen sich Verschwörungserzählungen als identitätsstiftend, zeigen Forschungen von Nina Kolleck.
Und Verschwörungserzählungen sind ja oft auch verbunden mit einer Verrohung der Sprache, weil es oft dieses Freund-Feind-Schema aufgebaut wird. Also wir sind die Freunde und ihr seid die Feinde und die Feinde gilt es zu bekämpfen oder wenn gar auch zu vernichten, mit Gewalt zu vernichten. Und da sehen wir, dass solche Verschwörungserzählungen in Zeiten der Unsicherheit besonders tragkräftig sind, also besonders weit verbreitet.
Im Gegensatz zur Vor-Internet- und Vor-Smartphone-Zeit gibt es nicht mehr die eine Öffentlichkeit, sondern es entstehen immer mehr Öffentlichkeiten. Und das bedeutet, dass sich auch normativ einiges verschiebt, was über Jahrzehnte als selbstverständlich galt. Denn jeder und jede kann in der eigenen Internetblase eigenen Normen folgen. Und deswegen verlieren solche normativen Übereinkünfte, wie der Gewaltverzicht in der politischen Auseinandersetzung oder das Ideal einer rationalen Diskussion, um bestmögliche Lösungen zu finden, in immer mehr gesellschaftlichen Gruppen an Rückhalt und Bedeutung. Verstärkend kommt hinzu, dass sich die meisten Menschen vor allem im eigenen sozialen Umfeld bewegen. Freunde, Wohnung, Schule und Arbeitsstätte. Es kommt immer seltener zu Vermischungen zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. In der realen Welt genauso wie im Internet, so Nicole Deitelhoff.
Zusammengenommen ist das sehr unschön für den Zusammenhalt, weil wir einerseits nicht mehr in Kontakt miteinander kommen und dadurch unsere Differenzen auch nicht verhandeln können, sondern eigentlich sozusagen bauen wir die dadurch nur immer mehr auf und finden die immer natürlicher. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns miteinander auseinandersetzen, und das hängt zusammen, dann sind wir auch sehr viel grober miteinander, weil wir eben denken, da gibt's nichts zu verhandeln.
Das Desinteresse, das durch das Schweigen, durch die Sprachlosigkeit zum Ausdruck kommt, ist für Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff ein ganz entscheidender Grund dafür, warum sich unser Umgang verändert hat und warum Gewalttätigkeit zunimmt. Jede Gruppe interessiere sich ausschließlich für ihre eigenen Probleme, Bedürfnisse und Lebensplanungen. Andere kommen dabei höchstens als Störenfriede oder als politische Gegner vor. Deshalb würden viele gesellschaftliche Konflikte nicht mehr ausgehandelt. Das ist auch die Einschätzung von Nina Kolleck.
Wir müssen auf jeden Fall viel mehr ins Gespräch gehen. Weil das Problem, was wir haben, ist, wenn wir das Ganze jetzt einfach nur so laufen lassen, ist, das wird überall überschwappen. Es wird dann so normal sein, so übereinander zu reden und zu hetzen. Und es wird dann in der Konsequenz auch zu noch mehr physischer Gewalt führen. Das heißt, wenn wir da jetzt nichts tun und dagegen Maßnahmen ergreifen, gerade auch in den Schulen und wieder eine Kommunikationskultur erarbeiten, dann wird sich das höchstwahrscheinlich noch mehr zuspitzen.
Das führt letztendlich dazu, dass sich manche Menschen und einige Gruppen aus unserer demokratischen Gesellschaft verabschiedet haben. Wie Studien zeigen, ist es diese Distanz zu unserer Gesellschaft und unserem Staatswesen, die dazu führt, Gewalt gegen Andersdenkende nicht nur für legitim, sondern sogar für geboten zu halten. Das ist alarmierend. Und wir alle sind aufgerufen, uns in Gesprächen, Diskussionen, bei Demonstrationen und im täglichen Leben für unser demokratisches Gemeinwesen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzusetzen.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Vielleicht wollt ihr ja auch Gemüse auf dem Balkon anbauen oder euch nerven die Blattläuse im Garten. Wir haben die passenden Ideen, wie es klappt.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Wir sind zwei Teams mit einem Ziel.
Euch mit jeder Menge Tipps und Inspiration rund ums Gärtnern zu versorgen. Wir sind Martina Witt und Ralf Walter aus Niedersachsen.
Und wir sind Thomas Balster und Samir Schauki aus Schleswig-Holstein.
Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Für Gartenneulinge, Fensterbankpflanzer oder Balkonprofis jede Menge Service rund ums Gärtnern.
Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast in der ARD Audiothek.